Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIPFM-Ausgabe vom 22. Juni, moderiert und zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Die Themen heute: Anti-Atom-Widerstand in der Schweiz. Ein Camp musste weichen, obwohl die Demonstrierenden sich nicht zu Schulden kommen ließen. Bildung, das Schlüsselwort unserer Zeit. Was aber ist unter Bildung als investive Sozialpolitik zu verstehen? Müssen wir bald auf unsere Tageszeitung verzichten? Warnstreiks im Zeitungsgewerbe haben schon zu verringerten Ausgaben geführt. Worum wird sich diesmal gestritten? Zum Schluss widmen wir unsere Aufmerksamkeit dem Fußball. Wir stellen die Ausstellung Tatort Stadion vor. Das AKW-AD-Camp vor dem Hauptsitz der AKW-Betreiberin BKW in Bern ist Geschichte. Am Dienstag frühmorgens wurde das Camp von der Polizei geräumt. Bei der Räumung wurden mehrere CampbewohnerInnen in Polizeigewahrsam genommen. Sie sind nun wieder auf freiem Fuß und planen bereits weitere Proteste. Dass gegen das Berner AKW Mühlberg weiter protestiert wird, findet auch der Berner Stadtpräsident wichtig. Er hat die Räumung des Camps zwar angeordnet, verstehe aber durchaus die Kritik gegenüber der AKW-Betreiberin.
Der Rasen vor dem BKW-Hauptsitz auf dem Berner Viktoriaplatz ist leer. Die Zelte und Installationen sind weg. Die Stadtgärtnerei ist dabei, den Platz wiederherzustellen. Das Anti-AKW-Camp wurde heute Nacht von der Polizei geräumt, erzählt Camp-Aktivist Theo.
Um circa 3:30 sind vielleicht gegen 100 Polizisten auf den Platz gekommen und haben alle Leute direkt aus den Zelten heraus verhaftet. Es gab keine Möglichkeit, den Platz irgendwie freiwillig zu verlassen. Es gab keine Aufforderung zu gehen, sondern es wurden alle in Handschellen gelegt und abgeführt. Das sind alle zwischen 6 und 7 wieder auf freien Fuß gekommen. Es wurde nie mitgeteilt, welcher Status wir jetzt hatten, ob wir einfach in Gewahrsam sind, ob es eine Personenkontrolle sei, ob wir irgendwie verhaftet oder verzeigt wurden. Das konnte uns oder wollte uns keiner der Polizei mitteilen. Daher sind wir jetzt noch ziemlich im Ungewissen.
Die Anweisung zur Räumung des Camps kam vom Berner Gemeinderat. Der Stadtpräsident Alexander Cepet betonte, dass die Räumung friedlich und problemlos gemacht werden konnte. Ginge es nach ihm, haben sich die verhafteten Anti-AKW-Aktivistinnen nicht strafbar gemacht.
Man hat sie nicht verhaftet, man hat sie zur Personenkontrolle mitgenommen. Ich bin der Meinung, dass die sich nicht strafbar gemacht haben, mindestens kenne ich den Straftatbestand nicht. Vielleicht ist es eine Sachbeschädigung, das müsste man dann noch nachweisen. Ich bin eigentlich der Meinung, sie haben sich wirklich auch kooperativ verhalten. Das war absolut auch bemerkenswert, oder? Es hat keinerlei Ausschreitungen geführt. Ich bin der Meinung, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, dass diese 26 Personen nicht quasi exemplarisch für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen werden.
Trotzdem habe der Gemeinderat das Camp nicht länger tolerieren können, so Cepet. Bei den Verhandlungen mit dem Camp habe die Stadt immer wieder betont, dass sie eine Mahnwache akzeptiere, aber kein Camp, in dem Menschen leben. Die Camper seien auf dieses Angebot nicht eingegangen, darum habe man nun geräumt.
Das Camp war von der Sicherheit und von der Lärmbelästigung kein großes Problem fürs Quartier. Das Problem war, dass der Gemeinderat hat auch eine Pflicht für Gleichbehandlung aller zu sorgen und einfach sich einen Platz unter den Nagel zu reißen und ihn dann quasi zum Wohngebiet zu erklären. Das ist mit der Rechtsordnung dieses Landes, aber auch dieser Stadt, so nicht zu vereinbaren. Und weil man eben nicht bereit war, Hand zu bieten, hat man eben sich zu diesem Schritt durchringen müssen.
Die Aktivistinnen und Aktivisten vom Anti-AKW-Camp sehen die Sache anders. Sie sind enttäuscht über die Räumung und sagen, der Stadtpräsident habe ein Versprechen gebrochen.
Wir sind sehr enttäuscht von Herrn Cepet. Er hat uns letzten Donnerstag klipp und klar angekündigt, dass er nächsten Mittwoch, also morgen im Gemeinderat, das weitere Vorgehen beschließen möchte. Dass jetzt eine Räumung passiert ist, kommt eigentlich einem Wortbruch von Herrn Cepet gleich. Und es ist nicht das, was ich von einem Stadtpräsidenten erwarte, der glaubwürdig sein sollte.
Nein, ich habe gar keine Fristen gesagt. Ich habe gesagt, dass mit Ihrem definitiven Ausschlagen unseres Angebotes es Sache des Gemeinderates sei zu entscheiden. Und das haben wir getan. Ich weiß nicht, woher, ich habe das auch in der Zeitung gelesen, dass da dieser Mittwoch im Raum stand. Ich habe das nie so kommuniziert. Ich habe immer gesagt, kommuniziert wird dann, wenn es soweit ist. Und jetzt war es eben soweit.
Während fast 3 Monaten wurde mit dem Camp auf dem Viktoriaplatz für die Abschaltung des AKW Mühleberg protestiert. Die Camper haben stets betont, das Camp nicht zu verlassen, bis die BKW Mühleberg abschaltet. Das Camp ist nun geräumt, die Proteste gehen aber weiter, so der Camper Theo.
Das gefährliche AKW Mühleberg ist immer noch am Netz, was dringend abgeschaltet werden muss. Daher sehen wir auch wir uns verpflichtet, da weiterzumachen und weiterhin die sofortige und endgültige Außerbetriebnahme vom AKW Mühleberg zu fordern. Dazu gibt es jetzt heute Mittag um 12 wie immer das Picknick auf dem Viktoriaplatz. Es gibt heute Abend ab der Schützenmatte eine Kundgebung ab 17 Uhr und auch wie jeden Donnerstag gibt es weiterhin eine Kundgebung abends um 18 Uhr ab Viktoriaplatz.
Das Protestcamp wollte die Stadt nicht weiter akzeptieren. Für die Proteste gegen das AKW Mühleberg hat der Stadtpräsident allerdings Verständnis. Er sieht auch die AKW-Betreiberin BKW in der Pflicht.
Für die Bevölkerung der Stadt Bern besteht nach wie vor die Sorge um die Sicherheit von Mühleberg. Und dort erwarten wir ganz klar auch von der BKW, dass sie handelt. Das Problem der Angst um Mühleberg ist nicht gelöst. Dort bleibt die BKW, dort bleibt der Kanton in der Verantwortung. Von daher sage ich, es ist richtig und es freut mich auch, wenn man auch in Zukunft immer wieder daran erinnert, dass eben Mühleberg im 20-Kilometer-Perimeter von Bern ist.
Am vergangenen Freitag war in der Fränkischen Stiftung in Halle die Hölle los. Viele Menschen hatten sich zur Sommertagung des Alumni-Erziehungswissenschaftenvereins eingefunden. Vor allem viele Absolventen der Fakultät waren zur Tagung erschienen. Das Thema hatte man in einer Überschrift formuliert und die hieß Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Als Laie mit 5 Minuten Zeit, um über diesen Satz nachzudenken, fragt man sich schon kurz, ob das nicht selbstverständlich ist. Radio Korax hat mit Professorin Dr. Ursula Rabe-Kleberg gesprochen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat sich zum Thema Bildung als investive Sozialpolitik geäußert. Bildung als investive Sozialpolitik, was heißt das?
Das heißt, dass man Bildung unter einem ganz anderen Aspekt begreift als bisher. Bisher, wenn wir über Bildung sprachen, sprachen wir über individuelle Verläufe, Aneignung von Welt und so weiter. Dann sind es die wesentlichen Ergebnisse der Bildungsforschung der letzten 20, 30 Jahre, die gezeigt haben, dass soziale Herkunft und Chancen im Bildungssystem und damit insgesamt im Leben ganz stark von der Herkunft abhängt. Und zwar in Deutschland ganz besonders. Das dritte Bewegmoment ist, dass wir eine zunehmende Schere in der Zusammensetzung in der Sozialstruktur haben. Das heißt, Phänomene von Arbeitslosigkeit und dann auch Armut breiten sich aus in einem Maße, wie wir es bisher noch nicht hatten. Wenn Sie diese drei Sachen zusammennehmen und das in die Zukunft verlängern, ohne dass man etwas tut, dann hat man in Zukunft ein richtiges Problem. Weil dann ganze Teile der Gesellschaft aus dem Arbeitsmarkt, aus dem politischen Zusammenhang, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang herausfallen. Nun weiß man andererseits, dass Bildung sozusagen zumindest ein wesentliches Element ist, um soziale Aufstieg, um die Fähigkeit an Gesellschaft teilzuhaben, also Partizipation, zu garantieren. Ein Moment. Und deswegen ist die Überlegung, wir müssen für alle Menschen die Möglichkeit sicherstellen, sich an Bildung beteiligen zu können und nicht von vornherein sozusagen auf der Verliererseite zu sein. Das ist eigentlich der Grundgedanke investiver Sozialpolitik über Bildung.
Und für wen ist das denn genau gedacht und wie sieht das am konkreten Beispiel aus?
Eigentlich gilt das für alle, nur es ist natürlich so, dass bestimmte Kinder aus bestimmten Milieus, aus bestimmten Familien eher ins Blickfeld geraten. Also alle die, in denen die Familien es nicht schaffen werden, ihre Kinder in dem Bildungssystem zu positionieren und damit eine Chance in der Gesellschaft zu geben. Das heißt, es sind Kinder mit Migrationshintergrund, es sind Kinder aus Familien, in denen schon lange, sagen wir mal, der Mut verloren gegangen ist, dass man sich überhaupt noch versucht, in Gesellschaft zu positionieren. Es gibt einen schönen Spruch, wir können Familien nicht mit einem Gesetz dazu zwingen, ihren Kindern vorzulesen. Aber wir können sehr gute Einrichtungen schaffen, in denen die Kinder mit Büchern in Kontakt kommen, mit Geschichten, mit Erzählen und so weiter. Und das ist unsere Aufgabe, das zu tun.
Und inwiefern ist diese investive Sozialpolitik denn, ja, die es ja dann ist, sozusagen auch, hat sie auch einen Blick auf zum Beispiel ältere Menschen, so lebenslanges Lernen und so weiter, was spielt das eine Rolle?
Müsste es tun. Und es gibt natürlich diesen Begriff des lebenslangen Lernens. Ich sage immer mal, der Begriff des lebenslangen Lernens ist ganz richtig, aber doch noch ein großer Wunsch. Ja, denn die Chancen, dass Menschen auch in der Mitte des Lebens, auch in der zweiten Hälfte des Lebens einfach nochmal neu anfangen, indem sie sagen, ich will mich nochmal neu ausbilden, ich will nochmal was ganz Neues machen oder ich will in meinem Beruf eine bessere Position erreichen, das ist zumindest in Deutschland noch keineswegs selbstverständlich und es wird schwer gemacht.
Und Sie als Erziehungswissenschaftlerin, was haben Sie denn für einen Einfluss auf Politik oder was hat Ihre Arbeit für einen Einfluss auf Politik?
Nun, wir sind ständig im Dialog. Gerade arbeite ich daran, in Sachsen-Anhalt das neue Bildungsprogramm für Kitas in Sachsen-Anhalt mit meinem Team zu entwickeln. Und in diesem Bildungsprogramm wird jetzt in der Fortschreibung, das erste ist von 2004, werden wir viel stärker die Fragen von Inklusion, das heißt niemanden zurücklassen, werden wir viel stärker die Fragen von Chancengleichheit thematisieren. Aber es kann nicht darum gehen, das nur als leere Formel immer zu wiederholen, sondern wir müssen uns auch sehr genau überlegen, ob unsere pädagogischen Programme, unsere Vorstellung von dem, was gute Kindheit ist, ob das nicht vielleicht zu sehr an saturierten Familien und deren Kinder orientiert ist. Ich denke, wir müssen in Zukunft viel stärker darüber nachdenken, wie wir Kinder, die zu Hause eben nicht sozusagen das kulturelle Kapital in großer Münze mitbekommen, wie wir die fördern können und wie wir die ganz speziell stärken können.
Da müssen Sie ja auch dann quasi Ihren Blick auch darauf richten, dass die Familienstrukturen sich ja auch ändern und ganz stark im Wandel sind. Kann man das einarbeiten? Was ist das für eine Herausforderung?
Ja. Das gehört zum Programm dazu, also auch sehr viel stärker als 2004 werden wir den Blick auf die Familien und die Eltern tun, egal in welcher Konstellation die sind, ob ein Eltern oder zwei Eltern oder drei Eltern in Puzzlefamilien oder so. Wir müssen zwar immer vom Kind her denken, aber wir können das Kind nicht ohne seine Familie denken. Und das ist eine ganz neue Herausforderung für Erzieherinnen. Dafür sind sie nicht qualifiziert. Auch ihre Orientierung ist nicht unbedingt in die Richtung. Sie sind auf Kinder orientiert und oftmals sind Eltern für sie das Problem sozusagen, was sie auch noch mitschleppen müssen. Das heißt also, wir brauchen auch neue Konzepte für eine Arbeit mit Eltern, nicht Elternarbeit wie früher, wo man denen mal sagt, wie sie mit ihrem Kind umgehen sollen, sondern die Eltern in diese gemeinsamen Bildungsprozesse hineinzuziehen. Und ich denke, wenn wir das schaffen, wir müssen es schaffen, dann haben wir eine ganz andere Bildungslandschaft.
Und apropos Bildungslandschaft und apropos Herausforderungen, was für Herausforderungen stellt denn das Land Sachsen-Anhalt als Ballungsraum sozusagen für Abwanderung, wo alle Menschen abwandern, wo man das Gefühl hat, nur Alte und die nicht mit können, bleiben hier. Was für eine Herausforderung ist das denn für Ihr Programm?
Das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir haben große Räume in Sachsen-Anhalt, die immer leerer werden. Und wenn wir nicht wollen, dass die jungen Familien dort auch noch wegziehen, aber wir können keine Kindergärten mehr bauen, weil es gar nicht genug Kinder gibt. Dann gibt es jetzt Überlegungen, ob man so das alte Tagesmutterprinzip weitermacht. Ich muss Ihnen sagen, diese ganze demografische Frage im Verhältnis zu Bildung und insbesondere für die kleinen Kinder ist in Sachsen-Anhalt noch eine weitgehend ungelöste Frage. Und es gibt auch eigentlich noch keine wirklich überzeugenden Ansätze dafür.
Und sehen Sie das auch als Ihren Aufgabenbereich oder inwieweit hat das Einfluss auf Ihre Arbeit sozusagen?
Das sehe ich als meinen Aufgabenbereich. Wenn es nämlich dazu kommen sollte, dass wir an diesem Tagesmutterprinzip andocken, dann haben wir ganz neue Aufgaben, die in der Qualifizierung dieser Frauen, in der Vernetzung dieser Frauen, die dort arbeiten. Denn wenn die alleine für sich mit zwei Kindern irgendwo auf dem Dorf sitzen, dann kann das nicht die Qualität haben, wie in Teams, die sich fortbilden können, die sich auch streiten können, die gemeinsam reflektieren können und so weiter. Also da stellen sich auch professionell ganz neue Aufgaben, für die wir viele Ideen haben, aber noch nicht wirklich ein System, also noch kein Programm.
Und dann muss man natürlich auch auf die Eltern gucken, dass die auch hier bleiben, weil ohne Eltern bleiben die Kinder sicher nicht.
Das ist genau der Punkt. Also das ist wieder das Gleiche, dass wir sagen müssen, wir müssen natürlich eine Arbeitsmarktpolitik machen. Wir müssen Chancen für die Eltern schaffen. Aber wenn sie hier bleiben wollen und wenn sie eine Arbeit haben und wenn sie nicht einfach ihre Heimat verlassen wollen, was ja viele nicht wollen, dann muss hier eine Bildungspolitik gemacht werden, die nicht nur auf die Kinder guckt, sondern auf die Familien insgesamt. Und das dürfte vermutlich auch, zumindest zu einem großen Teil, auch Bildungspolitik sein.
Also das ist sozusagen so ein Leitspruch für Programm Familien mit Kindern, genau. Zusammen als...
Ja. Andersrum sagen wir es immer, die Kinder und ihre Familien.
Die Zeitungsbranche ist im Aufruhr. Erste Warnstreiks führten schon zu verringerten Auflagen von Tageszeitungen. In gut einer Woche wird neu verhandelt. Nicht nur Lohn- und Gehaltsverhandlungen stehen an, sondern die Manteltarifverträge sind gekündigt. Arbeitszeitverlängerungen, niedrige Einstiegsgehälter, das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, alles steht auf dem Prüfstand. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger wirft der Gewerkschaft vor, Reformen zu verweigern. Wörtlich steht in der Pressemitteilung, die Gewerkschaften blenden konsequent die wirtschaftliche Situation der Branche aus. Wir hatten Irmgard Haus von Verdi, Bezirk Mittelbaden, Nordschwarzwald, Fachbereich Medienkunst und Industrie im Gespräch. Sie beschwert sich im Gegenzug über mangelnde Transparenz der ArbeitgeberInnen.
Ja, das Erstaunliche ist ja, dass Sie im Grunde genommen überhaupt nicht argumentieren. Also Sie weigern sich, wirtschaftliche Daten vorzulegen, die also tatsächlich beweisen würden, dass Sie sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden würden. Also das wird von Seiten der Arbeitgeber total abgelehnt. Es geht halt nach dem Motto, wenn ihr etwas wollt, dann müsst ihr eben zuerst mal im Manteltarifvertrag oder in den sonstigen Arbeitsbedingungen was abgeben.
Die vom Arbeitgeberverband Reformen genannten Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen beschreibt die Gewerkschaftssekretärin so.
Und die Verleger sind mit einem unwahrscheinlichen Paket auf uns zugekommen. Also sie wollen Urlaubsgeld und Jahresleistung, die im Moment noch 1,8 Gehälter bei den Redakteuren sind, auf ein Gehalt zusammendampfen. Wir können uns dann aussuchen, was auf Urlaubsgeld und was auf Jahresleistung geht. Sie wollen eine Arbeitszeitverlängerung. Bisher haben die Redakteure eine 36-Stunden-Woche, eine 5-Tage-Woche. Jetzt wollen sie also die reguläre Arbeitszeit auf 4 Stunden verlängern, also 40 Stunden. Dann gibt es ja noch Krankenzuschüsse bei den Redakteuren, die ab der 7. Woche hat der Arbeitgeber noch Krankengeldzuschuss zu bezahlen. Auch das wollen sie streichen, die Kündigungsfristen verkürzen. Und dann noch die, was natürlich ganz wichtig für die Redakteure sind, das Presseversorgungswerk. Also das Presseversorgungswerk ist die Altersversorgung der Redakteure. Haben bisher die Arbeitgeber also anteilig bezahlt und sie wollen jetzt ihren Beitrag eben um die Hälfte kürzen. Also es ist eine ganz enorme Verschlechterung der Arbeitssituation. Bei den Löhnen, bei den Gehältern wollen sie leicht, also praktisch Gruppen einführen, dass der jetzt dann eingestellt wird, schlechter bezahlt wird.
Die Verhandlungen um die Redakteurstarife ziehen sich schon über ein Jahr hin, ohne Annäherung. Jetzt sind auch die Manteltarifverträge der Druckerinnen und Verlagsarbeiter gekündigt und müssen neu verhandelt werden. Auch hier drohen massive Einschnitte.
Genau dasselbe Horrorpaket ist also für die gewerblichen, also für die Drucker und für die in der Herstellung Beschäftigten, also auch bei den Zeitungsverlagsangestellten mit drin. Und wir haben halt jetzt im Moment die Situation, und die ist einmalig eigentlich seit Jahrzehnten, dass wir praktisch im nicht mehr gespaltene Tarifrunden haben, also dass wir die Redakteure extra haben, dass wir die Drucker extra haben, dass wir die Zeitungsverlagsangestellten extra haben, sondern dass das praktisch alles parallel läuft. Dadurch, dass
diese parallelen Tarifverhandlungen stimmen die Gewerkschaftssekretärin positiv. Durch die verschiedenen Arbeitsbereiche könnte es wieder gelingen, ganze Zeitungsauflagen zu bestreiten.
Wir sind sehr gut aufgestellt, also vor allen Dingen auch bei den Redakteuren. Wir haben bei gerade den Stuttgarter Zeitungen also enorme Bewegung in der Tarifrunde drin. Das Problem ist halt, dass wir entgegen früheren Zeiten, wo es eben, sagen wir mal, leichter, es war nie leicht, aber leichter war, Zeitungen zu verhindern, ja, also tatsächlich nicht erscheinen zu lassen, wird es schwieriger, aber die Umfänge sind natürlich schon geringer geworden.
Zurzeit bedarf es noch keiner Urabstimmung.
Dass wir jetzt in der Phase noch mit unseren Warnstreiks im eigentlichen Sinne eben noch die Verhandlungsbereitschaft vielleicht etwas motivieren können.
Am 29. Juni werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Begleitend zur Frauenfußball-WM werden in der vom Bündnis aktiver Fußballfans, kurz BAF, konzipierten Neuauflage der Schau Tatort Stadion Themen wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie in der Fußballkultur aufgearbeitet. Momentan ist die Ausstellung in Nürnberg zu sehen, sie tourt aber im Laufe des Jahres durch weitere deutsche Städte. Tobias Lindemann, Radio Z, hat sich die Ausstellung angesehen. Hier seine Eindrücke.
Mit der Neuauflage von Tatort Stadion knüpft das Bündnis aktiver Fußballfans an die erste Folge der Wanderausstellung aus dem Jahre 2006 an. Damals war die Fußballmänner-WM in Deutschland der Anlass, nun ist es die Frauenweltmeisterschaft. Auf gut über 20 Schautafeln widmet sich Tatort Stadion 2 den dunklen Flecken der Fußballkultur. Die Themenkomplexe, um die es geht, sind in vielen Punkten keine Überraschung. Sexistische und homophobe Statements und Sprüche, rassistische Banner und antisemitische Fangesänge sind selbst halbwegs kritischen Beobachterinnen und Beobachtern des Fußballs geläufig. Doch die Ausstellung geht noch einen Schritt weiter, berichtet über die Unterwanderung der Fanszene durch rechte Parteien und Gruppierungen, über die unschönen Seiten der Fankultur bei Hooligans und Ultras, aber auch über antirassistische Gegeninitiativen, über selbstbewusste weibliche Fans und über die gelungene Integration von Migrantinnen, Migranten und Behinderten. Als einer der wichtigsten Gesichtspunkte, die in der Ausstellung angesprochen werden, kann die von Fans und Vereinsfunktionären gebetsmühlenartig wiederholte Aussage gelten, dass Politik im Fußballstadion nichts verloren habe. Anschaulich wird dargestellt, wie diese vermeintlich unpolitische Einstellung eher zum Weggucken auffordert und Gegenengagement unterbindet. Die Agitation von rechten Gruppen, plattester Sexismus und Homophobie sprießen währenddessen ungehindert weiter. Erst die deutlichen Statements kritischer Fangruppierungen und auch die Stellungnahmen des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger haben hier langsam zu einem Umdenken geführt. Seit einigen Jahren ist daher eine neue Sensibilisierung bei Fans, Vereinen und Medien zu beobachten. Der diesjährigen Frauen-WM Rechnung tragend, widmet sich ein Block der Schau speziell den Themen Sexismus und Homophobie. Denn Fußball, das ist nach Meinung vieler Fans immer noch Männersache. Entsprechend werden nicht nur die gegnerischen Akteure auf dem Rasen mit beleidigenden, homophoben und sexistischen Sprüchen bedacht. Auch die langsam wachsende Anzahl weiblicher Fans, im Moment immerhin ca. ein Viertel der StadionbesucherInnen, sieht sich diskriminierenden Aktionen ausgesetzt. Das reicht von Fankleidung in Rosa bis zu Ansagen des Stadionsprechers, der den Frauen erklärt, dass das Grüne der Rasen und das Weiße die Tore seien. Zahlreiche weibliche Faninitiativen setzen sich inzwischen dafür ein, dass sich das ändert. Ähnliches ist unter homosexuellen Fußballfans beiderlei Geschlechts zu beobachten, die nicht länger hören wollen, dass schlechte Spielleistungen auf den Rängen als schwule Aktionen kommentiert werden oder sowieso alle Frauenfußballerinnen lesbisch wären. Allein die sichtbare Präsenz solcher Initiativen im Stadion sorgt häufig schon für eine differenziertere Wahrnehmung beim Publikum. Ein anderes Kapitel ist hingegen der Nationalstolz, der seit dem sogenannten Sommermärchen der in Deutschland ausgetragenen WM 2006 das Fußball-Selbstverständnis hierzulande bestimmt. Selbstkritische Fangruppen lassen sich von der neuen Unverkrampftheit blenden, die beim Umgang mit den deutschen Nationalfarben von Medien, Politik und Gesellschaft beschworen wird. Tatort Stadion 2 bezieht hier deutlich Stellung und macht klar, dass der Fußballpatriotismus weiterhin gefährlich ist. Nicht nur gab es während der WM 2006 und der EM 2008 rassistische Übergriffe von deutschen Fußballfans. Studien haben auch gezeigt, dass in der Bevölkerung allgemein rassistische Ansichten nach dem schwarz-rot-geilen Rausch der WM 2006 stärker vertreten waren als zuvor. Die Welt zu Gast bei Freunden? Tatort Stadion 2 schlägt hier bewusst die Brücke zu nationalsozialistischen Fußballfans und der Unterwanderung der Szene durch rechte Gruppen und die NPD. Bei Hooligans, aber auch bei stinknormalen Stadionbesucherinnen und Besuchern sowie bei der sich immer noch größtenteils unpolitisch gebenden Ultraszene fallen rechte Parolen auf fruchtbaren Boden. Wie die Ausstellung zeigt, gehen die Verstrickungen in einigen Bereichen sehr tief und reichen bis in den Sumpf der Rechtsrockszene und zu den sogenannten nationalen Autonomen. Seit ein paar Jahren haben auch einige Vereine das Problem erkannt und gehen inzwischen mit Verboten gegen das Tragen rechter Symbole im Stadion dagegen vor. Dass dabei dann auch Gleichmacherei um sich greift und linke Logos gleich mit auf dem Index landen, auch darüber informiert Tatort Stadion 2. Bei all diesen Problemen will die Ausstellung zeigen, dass es Lösungsansätze gibt, dass es wichtig ist, sich einzumischen, Position zu beziehen, sich zu engagieren. Trotz der aufgezeigten positiven Veränderungen in letzter Zeit fällt das in die Zukunft blickende Fazit von Tatort Stadion 2 auf einer Schautafel am Ende des Rundgangs dann aber doch recht differenziert und kritisch aus. Und wie lautet unser Fazit? Zur Vertiefung des Themenkomplexes taugt die Ausstellung leider wenig. Denn neben den genannten Schautafeln und ein paar ausliegenden Infobroschüren wird methodisch nichts weiteres geboten. Für alle aber, die sich grundlegend über die genannten Themen informieren wollen, ist die Ausstellung absolut empfehlenswert.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Für die Sendung war Radio Marburg verantwortlich. Die Themen heute: AtomkraftgegnerInnen in der Schweiz wurden geräumt. Hintergrund zur Bildung als investive Sozialpolitik. Arbeitskämpfe in der Zeitungsbranche. Tatort Stadion, Fußball in einer Ausstellung. Einzelne Beiträge und die gesamte Ausgabe vom ZIP-FM findet ihr unter zip-fm.net. Vielen Dank für euer Interesse. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIP-FM.